Und ich bin heute hier, um Ihnen ein Thema näher zu bringen, nämlich den Zusammenschluss zur Ärztegemeinschaft. Ich möchte zuerst einmal einen kurzen Überblick geben, was ich heute mit Ihnen besprechen möchte. Zuerst einmal ganz überblicksartig, warum möchte man sich eigentlich zusammenschließen mit anderen Ärzten? Was können da für Gründe eine Rolle spielen? Und wo können diese Gründe dann auch in der Praxis umgesetzt werden tatsächlich und auf welche Weise? Dann möchte ich einen ganz kurzen Exkurs machen zur Haftung der Ärzte. Und da möchte ich wirklich nur auf die absoluten Grundlagen eingehen, weil die brauchen wir, um zu sehen, welche Art der Zusammenarbeit da vielleicht sogar einen Vorteil bieten kann. Also das Thema Zusammenschluss zur Ärztegesellschaft, das ist eigentlich eines meiner Lieblingsthemen, weil man da fängt man nämlich an, noch bevor es überhaupt zu einer Haftung gekommen ist, kann man sich Gedanken machen, na, was könnte ich denn tun, um im Ernstfall dafür zu sorgen, dass es eben, ja, dass die Haftung möglichst beschränkt ist. Und da spielt eben das Gesellschaftsrecht eine große Rolle, deswegen ist das eines meiner Lieblingsthemen. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick über verschiedene Rechtsformen geben, nämlich die für Sie als Arzt in einer Ärztegemeinschaft relevant sein können. Das sind die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine offene Gesellschaft und eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Nicht zu verwechseln ist die Art der Gesellschaftsform mit den konkreten Formen des Zusammenschlusses. Also das müsste man auseinanderhalten. Was meine ich mit Formen des Zusammenschlusses? Naja, einerseits die Möglichkeit eben einer Apparategemeinschaft oder einer Gruppenpraxis oder eines Ambulatoriums. Also was für Gründe kann es geben, dass man sich dafür entschließt, eine Gesellschaft mit anderen Ärzten einzugehen? Es gibt da in der Regel sind es entweder wirtschaftliche oder rechtliche Gründe. In wirtschaftlicher Hinsicht, naja, Sie wollen Ressourcen teilen, gerade wenn Sie Großgeräte sich anschauen, die Anschaffung ist ja relativ teuer, wenn man das gemeinsam finanzieren kann und dann vielleicht auch gemeinsam auslasten kann, weil mehrere Ärzte das Gerät einfach besser auslasten können, dann kann das schon einmal ein Grund sein. Vielleicht möchte man sich einen guten Standort gemeinsam nehmen. Zentrale Lage, gute Lage, sind begehrt, sind teuer, dann kann man sich auch diese Kosten teilen. Risiken und Chancen teilen. Nicht jeder hat immer ein gleich gutes Monat, also potenziell möchte man gute Monate mit schlechten Monaten ausgleichen und so einfach gemeinsam dann in einen Topf einzahlen, damit jeder am Ende des Tages im Durchschnitt gut aussteigt. Attraktivitätssteigerung höre ich auch immer wieder. Wenn sich mehrere zusammenschließen, dann wirkt das nach außen hin natürlich professioneller. Rechtliche Gründe kann ich Ihnen nennen, vor allem, wenn Sie daraus einen eigenen Haftungsträger schaffen. Dann schauen Sie, dass Sie eine eigene Rechtspersönlichkeit haben, die in erster Linie haftet. Wie das genau aussieht, das sehen wir dann eh gleich. Was Sie auch damit erreichen können, ist die Trennung des Unternehmers vom Eigentümer. Also Sie können als Arzt tätig sein und Sie können über einen GmbH-Anteil potenziell einfacher verfügen, übertragen auf jemand anderen, teilen, neue Gesellschafter aufnehmen, als Sie das vielleicht könnten, wenn Sie jetzt eine bloße GmbH gründen würden. Also es gibt Unterschiede in der Verfügbarkeit über Ihre Anteile im Unternehmen, Arzt, unter Anführungszeichen. Steuerliche Verhältnisse können auch ein Grund sein. Da gleich ein Disclaimer. Also wir machen keine Steuerberatung. Die Steuern sind ein ganz ein heikles Thema und wirklich eine Wissenschaft für sich. Wenn ich jetzt Steuern anstreife, dann das bitte immer mit Vorsicht zu genießen. Potenziell gibt es da mittlerweile auch schon neuere Entscheidungen in der Praxis. Also schauen wir uns an im Exkurs die Haftung. Da möchte ich auf etwas ganz Grundsätzliches eingehen. Im Recht unterscheiden wir bei der Haftung zwischen einer vertraglichen Haftung und einer außervertraglichen Haftung oder deliktischen Haftung, so wie ich sie bezeichne. Für eine vertragliche Haftung, wenn wir jetzt vom Fall ausgehen, Sie als Arzt behandeln einen Patienten, brauchen Sie einen Behandlungsvertrag. Nicht immer, wenn Sie einen Patienten behandeln, haben Sie automatisch einen Behandlungsvertrag. Beispielsweise ein Arzt, der in der Krankenanstalt arbeitet und dort einen Patienten behandelt, hat möglicherweise mit dem Patienten unmittelbar keinen Behandlungsvertrag. Da hat dann der Krankenanstaltenträger den Behandlungsvertrag. Also für die vertragliche Haftung benötigt es einen Vertrag. Für die außervertragliche Haftung keinen Vertrag. Außervertragliche Haftung spielt bei Ihnen als Ärzten leider immer eine Rolle, weil wenn Sie behandeln, ist das ein Eingriff in die körperliche Integrität des Patienten. Und wenn der nicht gerechtfertigt ist durch also Aufklärung, Sie wissen es, und dann Legeartis-Durchführung, dann stellt das ja sogar eine Körperverletzung dar. Also das sind immer, Sie haben immer, wenn Sie jemanden behandeln, potenziell ein Schädigungsrisiko außerhalb eines Vertrags, selbst wenn Sie eben keinen Behandlungsvertrag abgeschlossen haben. Welche Unterschiede gibt es jetzt zwischen vertraglicher und außervertraglicher Haftung? Bei der vertraglichen Haftung haftet der Vertragspartner. Das heißt, wenn Sie als Einzelarzt behandeln Sie, und wenn Sie den Behandlungsvertrag abgeschlossen haben, wenn es in der Krankenanstalt passiert, einmal zuerst der Krankenanstaltenträger. In der außervertraglichen Haftung haftet der behandelnde Arzt. Es gibt dann ein paar wesentliche Unterschiede. In der vertraglichen Haftung müssen Sie auch einstehen für alles das, was Ihre Gehilfen machen. Also wie gesagt, Krankenanstaltenträger, der Arzt, der dann handelt, wäre Gehilfe des Krankenanstaltenträgers für die vertragliche Haftung. Oder auch wenn Sie in der Ordination sind und die Ordinationshilfe macht etwas falsch, dann haften Sie auch dafür. Anders der Fall, wenn jetzt Sie im Krankenhaus sind, ein Krankenhausarzt, dort jemanden behandeln, und eine Schwester macht vielleicht einen Fehler, dann haften Sie als behandelnder Arzt nur für das, was Sie selbst falsch gemacht haben, aber nicht das, was der andere falsch gemacht hat. Dafür haftet dann im Vertrag der Krankenanstaltenträger, ja, aber nicht Sie als der behandelnde Arzt, außer Sie selbst haben etwas falsch gemacht. Ein weiterer Unterschied wäre dann die Beweislastumkehr für das Verschulden. In der vertraglichen Haftung müssen Sie sich als Arzt frei beweisen, dass Sie kein Verschulden trifft. In der außervertraglichen Haftung müsste der Patient beweisen, dass Sie ein Verschulden trifft. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Also es gibt immer parallel zwei Grundlagen, vertraglich mit dem Behandlungsvertrag, außervertraglich aus der Körperverletzung heraus. Schauen wir uns das vielleicht an ein paar Beispielen an. Das wäre hier in dem Fall sozusagen das einfachste oder das Grundmodell. Es gibt einen Patienten und einen behandelnden Arzt. Zwischen den Personen ist ein Behandlungsvertrag abgeschlossen worden. Wenn der behandelnde Arzt einen Kunstfehler begeht, richtet sich klarerweise der Anspruch sowohl aus vertraglicher als auch aus außervertraglicher Haftung gegen den Arzt. Das ist aber nicht immer konkret so der Fall. Wenn wir uns jetzt ansehen, wie kann man sich zusammenschließen zu Ärztegemeinschaften, dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie wirkt sich dieses Haftungspotenzial aus in den verschiedenen Möglichkeiten. Ich greife da jetzt ein bisschen diesen Rechtsformen vor, auf die ich nachher noch mit Ihnen im Detail eingehen möchte. Ich glaube, es macht Sinn, dass man das vor die Klammer zieht, weil das eigentlich einer der wesentlichen Entscheidungsmerkmale sein sollte, wofür man sich entscheidet, die Haftung, die potenzielle. Die erste Rechtsform wäre die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die ich mit Ihnen besprechen möchte. Die kommt normalerweise zur Anwendung, wenn Sie eine Apparategemeinschaft schließen. Also sich zusammenschließen zum Betrieb gewisser Apparate, Ressourcenteilung, ohne dass Sie sich jetzt mehr vergesellschaften. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist selbst keine Rechtsperson. Das heißt, der Behandlungsvertrag kann nicht mit der Gesellschaft abgeschlossen werden, sondern immer nur mit dem einzelnen Arzt, der in der Gesellschaft ist. Das bedeutet, dass es nach außen hin kein Haftungsschild gibt. Also Sie sehen in diesem Fall, sieht man das, wenn ich hier die Maus bewege? Also Sie sehen in dem Fall, die drei Linien gehen durch dieses Gesellschaftskasterl zum behandelnden Arzt. Behandlungsvertrag wird mit dem behandelnden Arzt abgeschlossen. Sowohl vertragliche als auch außervertragliche Haftung richten sich gegen den behandelnden Arzt. Bei der offenen Gesellschaft sieht das schon etwas anders aus. Also offene Gesellschaft können Sie wählen, vor allem wenn Sie eine Gruppenpraxis gründen wollen. Die offene Gesellschaft ist selbst eine Rechtsperson. Das heißt, sie selbst kann Verträge eingehen. Und das heißt, auch der Behandlungsvertrag, gerade bei der Gruppenpraxis, wird von der Rechtsperson offene Gesellschaft geschlossen und nicht vom einzelnen Arzt. Deswegen endet hier die graue Linie, Behandlungsvertrag, auch bei der offenen Gesellschaft. Was Sie auch sehen, ist, dass die deliktische Haftung, die rote Linie, die geht vom Patienten wieder direkt durch zum behandelnden Arzt. Also die bekommen wir nicht weg. Diese Anspruchsgrundlage bleibt parallel bestehen. Aber wenn Sie sich anschauen, eine der Besonderheiten der offenen Gesellschaft ist, dass Sie als Gesellschafter für Verbindlichkeiten der Gesellschaft voll unbeschränkt haften. Und das habe ich jetzt hier so dargestellt. Sie sehen, die vertragliche Haftung geht zwar zur Gesellschaft und bleibt dort stehen, aber von dort gehen die Haftungsströme dann weiter zu den einzelnen Ärzten. Also potenziell, wenn Sie Mitglied einer offenen Gesellschaft sind, haften Sie mehr, als wenn Sie einzeln Arzt wären. Anders ist es bei der GmbH. Wir haben wieder das gleiche Beispiel. Ein behandelnder Arzt behandelt einen Patienten. Könnte wieder eine Gruppenpraxis sein. Könnte auch ein Ambulatorium sein. In dem Fall wird der Behandlungsvertrag wieder mit der Gesellschaft abgeschlossen und nicht mit dem behandelnden Arzt. Deswegen geht die vertragliche Haftung, also aus dem Behandlungsvertrag, auch nur vom Patienten gegen die Ärztegesellschaft. Sie sehen es auch in diesem Fall, die deliktische Haftung geht immer direkt zum Arzt durch, die kann man leider nicht ausschließen. Aber als Gesellschafter einer GmbH haften Sie für die Gesellschaftsverbindlichkeiten nur bis zur Höhe Ihrer Einlage und ein paar Ausnahmen dazu. Aber vom Grundsatz her würde jetzt in diesem Fall die Haftung dort zu Ende sein. Also es gäbe dann keinen Regress zum sonstigen Arzt, der jetzt selbst keinen Behandlungsfehler gesetzt hat. Dann schauen wir uns vielleicht die Rechtsformen jetzt noch einmal ein bisschen mehr im Detail an, also offene Gesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts und Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wie gesagt, ganz wichtig, diese Rechtsformen darf man nicht verwechseln mit den Formen des Zusammenschlusses, also Apparategemeinschaft, Gruppenpraxis, Ambulatorium. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, das ist jetzt ein bisschen wiederholend, aber zusammenfassend, hat keine eigene Rechtspersönlichkeit. Sie kann also nicht selber Träger von Rechten und Pflichten sein. Wenn Sie als Arzt einer Apparatergemeinschaft diese verpflichten, indem Sie zum Beispiel einen Mietvertrag abschließen oder einen Waren einkaufen oder Medikamente einkaufen, dann verpflichten Sie in diesem Verhältnis immer alle anderen Gesellschafter. Eine Person kann alle verpflichten. Vertraglich. Ein Vorteil, den Sie bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts haben, ist, Sie können eigentlich alles vereinbaren. Sie haben großen Gestaltungsspielraum. Sie können Gewinnverteilungsverhältnisse so regeln, wie Sie es möchten. Sie können Nachschuss- oder Einschussverpflichtungen regeln, wie Sie es möchten. Asynchron, es kann einer nur Arbeit beisteuern, ein anderer kann Kapital beisteuern und je nachdem, wie Sie es haben möchten, teilen Sie sich den Gewinn auf. Also Sie haben einen extrem großen Gestaltungsspielraum bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Verpflichtend kann die Gesellschaft jeder einzelne Arzt, der Mitglied ist. Das kann man nach außen hin auch abbedingen. Grundsatz ist, jeder kann verpflichten, also Verträge eingehen. Ein Nachteil der Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist, jeder Arzt, der Teilhaber ist, haftet mit seinem gesamten Vermögen für alle Verbindlichkeiten, die jeder einzelne Arzt eingeht gegenüber einer Person. Behandlungsvertrag wird allerdings in dem Fall, nachdem sie keine eigene Rechtsperson hat, die GSBR, immer mit dem Arzt geschlossen. Demgegenübergestellt, die offene Gesellschaft hat eigene Rechtspersönlichkeit. Das heißt, die offene Gesellschaft kann Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie kann einen eigenen Kassenvertrag haben. Sie kann eigene Mietverträge abschließen. Sie kann selbst einen Behandlungsvertrag abschließen. Sie haben noch immer eine relativ große Gestaltungsmöglichkeit bei der offenen Gesellschaft. Bestimmte Punkte sind dann schon zwingend, also was zum Beispiel die Kündigung und Auflösung betrifft, aber auch Gewinnverteilung können Sie bei der offenen Gesellschaft recht frei gestalten. Geschäftsführung und Vertretung können Sie auch frei gestalten. Vom Grundsatz her darf jeder die Gesellschaft verpflichten und Entscheidungen treffen, aber Sie können es auch anders ausgestalten. Gleich wie bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts haftet aber jeder der Partner in der offenen Gesellschaft mit seinem gesamten Vermögen für Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Der Behandlungsvertrag eben, weil die offene Gesellschaft eine eigene Rechtsperson ist, kann auch mit der offenen Gesellschaft abgeschlossen werden. Demgegenübergestellt die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ist eigene Rechtsperson, so wie die offene Gesellschaft. der Gestaltungsspielraum ist schon ein wenig eingeschränkter. Also das fängt schon bei der Gründung an. Eine offene Gesellschaft können Sie eigentlich mit einem mündlichen Vertrag schließen. Dann haben Sie schon eine offene Gesellschaft. Damit Sie eine GmbH gründen, brauchen Sie einen Gesellschaftsvertrag. Den müssen Sie in Form eines Notariatsaktes abschließen. Noch, das ändert sich dann 2018. Aber noch, das ist aufwendig. Die Übertragung der Anteile ist aufwendig. Da brauchen Sie auch wieder einen Notariatsakt. Und Sie können viele Punkte nicht abbedingen. Sie müssen jedes Jahr Generalversammlungen halten. Sie müssen immer darüber beschließen, was jetzt mit den Gewinnen passieren soll. Es ist ein bisschen umständlicher, weil Sie müssen eine doppelte Buchhaltung führen. Also Sie müssen tatsächlich Buch führen und nicht nur Einnahmen-Ausgabenrechnung machen. Und Sie sind ein bisschen eingeschränkter. Geschäftsführung und Vertretung können Sie wieder wählen. Sie bestimmen, wer soll die Gesellschaft vertreten können. Kann es einen Geschäftsführer geben, kann es mehrere geben. Sie können auch bestimmen, dass nur zwei miteinander gemeinsam agieren können. Und so wie bei der offenen Gesellschaft kann auch die GmbH, nachdem sie eben selbst Träger von Rechten und Pflichten sein kann, auch selbst einen Behandlungsvertrag abschließen mit einem Patienten. Okay, ja, dann kommen wir schon zu den Formen des Zusammenschlusses. Und da eben die drei, auf die ich eingehen möchte: die Apparategemeinschaft, die Gruppenpraxis und das Ambulatorium. Die Apparategemeinschaft ist relativ schnell abgehandelt. Wie schon gesagt, Sie und andere Ärzte schließen sich zusammen, um gewisse Apparate, gewisses Equipment gemeinsam zu nutzen. Oder sei es auch, dass Sie gemeinsam nur die Location, den Standort gemeinsam nutzen wollen. Sie müssen keine besondere Form beachten. Sie können auch mündlich einen solchen Vertrag schließen. Ich meine, ja, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Es empfiehlt sich natürlich, dass man einen schriftlichen Vertrag abfasst, insbesondere dann, wenn es um die Gewinnverteilung geht, weil man den auch der Steuerbehörde oder beziehungsweise dem Steuerberater offenlegen muss, damit er weiß, wie damit umzugehen ist. Wie gesagt, die Partner schließen selbst die Behandlungsverträge. Die Gruppenpraxis ist geregelt im Gesetz, im Ärztegesetz, in § 52a. Und kann in zwei Rechtsformen ausgestaltet sein, als offene Gesellschaft oder als Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die jeweiligen Eigenschaften haben wir jetzt schon besprochen. Ich möchte nur ein paar Eckpunkte zur Gruppenpraxis sagen. Einerseits ist wesentlich, dass nur Ärzte Gesellschafter einer Gruppenpraxis sein können. Das heißt, sie dürfen auch nicht Familienangehörige zu Gesellschaftern einer Gruppenpraxis machen. Das heißt, wenn Sie aus der Ärzteliste ausgetragen werden, obwohl Sie davor Arzt waren, dürfen Sie nicht mehr Gesellschafter der Gruppenpraxis sein. Das heißt auch, dass Sie Ihren Kindern, die vielleicht noch nicht eingetragene Ärzte sind, sondern erst im Studium sind, keine Möglichkeit geben können, sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Erst dann, wenn man in der Ärzteliste eingetragen ist und nur solange man in der Ärzteliste eingetragen ist, können Sie Gesellschafter einer Gruppenpraxis sein. Es gibt ein enges Regelwerk, was die Gewinnbeteiligung betrifft. Also Sie können keine Dritten am Gewinn beteiligen. Wie würde das überall anders machen, als zum Beispiel mit stillen Beteiligungen? Jemand gibt eine Kapitaleinlage und dafür bekommt er dann einen Teil des Gewinns und potenziell auch am Wert des Unternehmens. Ist bei Ärztegesellschaften nicht machbar. Auch Treuhandverhältnisse sind nicht erlaubt bei bei Gruppenpraxen. Also Sie können nicht treuhändig eigentlich für einen anderen, ich sage eigentlich, weil in der Praxis sieht man es dann doch halt immer wieder, dass es passiert, aber im Gesetz steht, Sie können keine Treuhandschaften, Sie können einen Anteil nicht treuhändig für jemand anders halten. Also beispielsweise treuhändig für die Kinder, die noch nicht eingetragen sind, oder treuhändig für den Seniorpartner, der ausgeschieden ist. Ist eigentlich nicht möglich. Jeder Gesellschafter ist zur Berufsausübung verpflichtet. Es wäre also nicht möglich, dass Sie einen Arzt haben, der nur die Finanzierung übernimmt, der ist dann beteiligt an dieser Gruppenpraxis, steckt Kapital rein, schafft die Geräte an und lässt andere Ärzte arbeiten. Ist nach dem Gesetz nicht zulässig. Ich weiß, in der Praxis sieht man auch andere Modelle, aber vom Konzept her nicht zulässig. Sie dürfen mit anderen Gesundheitsberufen in der Gruppenpraxis zusammenarbeiten. Also ja, das ist, also für mich ist das so eine Selbstverständlichkeit. Ärzte dürfen Sie nicht anstellen in der Gruppenpraxis, müssen beteiligt sein und können nur so teilnehmen. Sie können aber andere Berufszweige, andere Gesundheitsberufe anstellen in der Gruppenpraxis. Da müssen Sie nur darauf achten, dass dann, also das Schlagwort, die Organisationsdichte und Struktur Ihrer Gruppenpraxis nicht einen Umfang erreicht oder nicht ein Ausmaß erreicht, das jenem eines Ambulatoriums entsprechen würde. Also wenn Sie dann schon so einen großen Verwaltungsapparat brauchen, damit alles funktioniert, kommen Sie in die Nähe eines Ambulatoriums und dann könnten Sie es nicht mehr im Rahmen einer Gruppenpraxis durchführen.
Ambulatorium, das muss ja irgendwie definiert sein.
Ja, wir haben zwei...
Ist das ein Graubereich, so wie vieles in Österreich?
Die Frage ist immer, wie viele Körner machen einen Haufen? Das ist die... Ganz genau, das ist eigentlich auch schon die Antwort. Also wir haben zwei Rechtsgrundlagen. Wir haben einerseits das Ärztegesetz, das positiv definiert, was zu passieren hat. Und andererseits haben wir das Wiener Krankenanstaltengesetz und die ganzen anderen Landeskrankenanstaltengesetze, die dann vorsehen, gut, wenn ich eine Anstaltsordnung brauche, weil es anders nicht mehr geht, dann bin ich wohl jedenfalls ein Ambulatorium. Die Frage ist aus dem Gesetz nicht zu beantworten. Es gibt Rechtsprechung dafür und es ist in Wahrheit immer eine Einzelfallanalyse.
An der Patientenzahl, an der Untersuchungszahl könnte ich es ja festmachen. Das ist aber nicht der Fall.
Naja, also das...
Jein.
Man kann... Eines der Kriterien ist, wenn Sie die Möglichkeit haben, mehrere Patienten parallel zu behandeln, sagt der Verwaltungsgerichtshof, dann spricht das für ein Ambulatorium.
Ja, dann kann schon ein Zahnarzt keinen zweiten Stuhl haben, bitte. Ich meine, da kennen das alle.
Ist ganz richtig.
Zahnärzte, Ambulatorien.
Ist ganz richtig. Was ich damit sagen möchte, ist, es kommt nicht auf dieses Merkmal einzeln an, aber es ist ein Hinweis dafür, dass es sich dann eher um ein Ambulatorium handelt. Ja, also es ist ein bewegliches System, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle.
Okay.
Leider keine Checkliste, die ich so abhaken kann. Ja. Keine Weisungen bei der Berufsausübung. Was heißt das? Der Arzt soll immer weisungsungebunden sein, wenn es um seine Behandlungsmethoden geht. Das soll eben auch sichergestellt sein, ganz egal in welcher Rechtsform Sie sich zusammenschließen, auch wenn einer vielleicht jetzt in wirtschaftlichen Belangen das Sagen hat, das kann man durchaus vereinbaren. Wenn es um die Behandlung des Patienten geht, ist jeder gleichberechtigt und darf sich nichts dreinsagen lassen. Gut, wie entsteht eine Gruppenpraxis? Die Gruppenpraxis entsteht mit Eintragung im Firmenbuch. Was ist dafür Voraussetzung? Sie brauchen eine Zulassung durch die Wiener Landesregierung. In Wahrheit brauchen Sie bei der Gruppenpraxis eine Bedarfsprüfung. Das sehen wir dann auf der nächsten Seite. Sie bekommen auf jeden Fall eine Zulassung, wenn Sie einen Einzelvertrag bereits davor abgeschlossen haben. Das gibt es in der Praxis, sehe ich das jetzt eigentlich nicht. Und oder wenn Sie ausschließlich sozialversicherungsrechtlich nicht erstattungsfähige Leistungen erbringen, dann brauchen Sie auch keine Bedarfsprüfung. Ja? Also das ist das Stichwort Schönheitsmedizin. In dem Fall keine Bedarfsprüfung, ansonsten Bedarfsprüfung. Die Bedarfsprüfung ist ein relativ aufwendiger Prozess. Ich weiß nicht, wie viel Sie schon dazu gehört haben. Sie müssen darstellen gegenüber der Behörde, dass die neue... Das trifft jetzt auf die Gruppenpraxis gleichermaßen zu, dann wie auf das Ambulatorium, vielleicht mache ich es jetzt hier schon ausführlicher, dass die neue Einheit, die Sie schaffen, eine wesentliche Verbesserung des Versorgungsangebots der Region darstellen wird. Im Verfahren gehen Sie zur Gesundheit Österreich GmbH und lassen dort ein Gutachten erstellen. Das ist der Weg, den man geht. Die Gesundheit Österreich GmbH geht einmal grundsätzlich vom regionalen Strukturplan Gesundheit aus. Und schaut sich an, gut, wie ist da die Versorgungslage festgestellt worden in der Vergangenheit, wie schaut der Planungshorizont aus. Ein bisschen kann man das Ganze dann schon noch beeinflussen, also es ist nicht so, dass jetzt nur der regionale Strukturplan Gesundheit ausschlaggebend wäre, sondern im Gesetz stehen ganz besondere Punkte, auf die einzugehen ist. Das ist zum Beispiel die örtlichen Verhältnisse und die Verkehrsanbindung. Die können einen Ausschlag dafür geben, nämlich für die Frage, was ist Ihr Einzugsgebiet von Patienten und könnte es in diesem Einzugspatient Verbesserungsbedarf geben durch neue Gruppenpraxen oder durch neue Ambulatorien. Eng damit zusammenhängt dann der nächste Punkt, nämlich die Inanspruchnahme und die Auslastung anderer Leistungsanbieter. Das heißt, in Wahrheit schaut man sich an, na gut, wie sieht es dort mit der Konkurrenz aus? Und gerade bei den Zahnärzten ist das so, dass neue Leistungsanbieter sehr unerwünscht sind, bekomme ich immer wieder mit, und dass die Kammern, die Kammern haben in diesem Verfahren, das ist ein öffentliches Verfahren, eine Parteistellung, dann immer schauen, naja, das möchten wir möglichst verhindern, dass da neue Leistungserbringer oder neue Konkurrenz auf den Markt kommt. Man kann aber schon dann natürlich argumentieren, wirklich mit tatsächlichen Gutachten, also mit Gutachten, die sich mit den Tatsachen da beschäftigen. Wie können die, wie sieht das Einzugsgebiet aus? Wie lässt sich das definieren, so dass man doch noch eine wesentliche Verbesserung darstellen kann? Genau. Nachdem das ein relativ, also nachdem das, diese Bedarfsprüfung, das alles Entscheidende ist, gibt es die Möglichkeit, bevor man die ganzen anderen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten eingeht, einen Antrag auf Vorabfeststellung zu stellen. Das heißt, bevor man überhaupt anfängt, sich jetzt Gedanken um die genaue Gesellschaftsstruktur zu machen oder die Ausgestaltung oder ob man jetzt ein Ambulatorium machen möchte oder doch nur eine Gruppenpraxis oder wie man das dann machen will, stellt man mal einen Antrag auf Vorabfeststellung des Bedarfs. In dem wird dann eben nur diese Bedarfsfrage geklärt. Also die Frage besteht durch die neue Einheit an dieser Stelle, bei diesem Einzugsgebiet, das zu definieren ist, eine wesentliche Verbesserung. Gut, dann schauen wir uns das selbstständige Ambulatorium an. Grundlage ist im Wiener Krankenanstaltengesetz definiert, das Wiener Krankenanstaltengesetz definiert das selbstständige Ambulatorium als organisatorische, selbstständige Einrichtung, die eben der Behandlung von Personen dient, die keiner Aufnahme in die Anstaltspflege bedürfen. Auch im Ambulatorium können Sie übrigens Hausbesuche durchführen. Für die Gründung bedarf es wieder einer solchen Genehmigung durch die Wiener Landesregierung, nämlich zwei Genehmigungen, einer Errichtungsbewilligung und einer Betriebsbewilligung. Und bevor Sie überhaupt eine Errichtungsbewilligung bekommen, also überhaupt mit dem Bau beginnen dürfen und der Einrichtung, müssen Sie wiederum das Antragsprozedere durchlaufen und großer Teil dieses Antragsprozederes ist wieder die Feststellung des Bedarfs. Wesentlich in Ihrem, also wieso habe ich das jetzt dahergeschrieben? Sie müssen Ihr Leistungsangebot definieren. Anhand Ihres Leistungsangebots, also die konkreten ärztlichen Leistungen, die Sie im Rahmen des Ambulatoriums anbieten wollen, bestimmt sich dann die Frage der Bedarfsprüfung. Also man sieht sich an, das, was Sie anbieten, ganz konkret, wie sieht das bei anderen Anbietern an und ist für das, was Sie anbieten, eine Bedarfsverbesserung zu erwarten. Wenn Sie, und das ist jetzt eben wieder die Schönheitsmedizin-Ausnahme, nur Leistungen erbringen, die ohne dies nicht sozialversicherungsrechtlich erstattungsfähig sind, dann ersparen Sie sich auch in dem Fall die Bedarfsprüfung. Also, wir sind beim selbstständigen Ambulatorium und der Erteilung der Bewilligung. Erster Schritt, Antrag. In dem Antrag ist zu definieren, was ist das Leistungsangebot, warum muss ich das definieren, damit die Behörde entscheiden kann, auf Grundlage eines Gutachtens wird dadurch jetzt das Versorgungsangebot bezüglich dieser Leistungen wesentlich verbessert. Gewisse Punkte sind nachzuweisen. Ich muss eben die Bedarfsprüfung muss ich durchgehen, das Versorgungsangebot muss verbessert werden. Ich muss nachweisen, dass ich an dem Ort, an dem ich mein Ambulatorium eröffnen will, dass ich ein Nutzungsrecht habe, entweder Eigentum oder einen Mietvertrag. Ich muss schauen, dass das Gebäude alle öffentlich-rechtlichen Vorschriften erfüllt, insbesondere Brandschutzpolizeiliche, wenn Sie ein Großgerät einsetzen, das Strahlenschutzgesetz, Arbeitnehmerschutzgesetz, all dafür müssen Sie Nachweise bringen. Und gegen den Bewerber dürfen keine Bedenken bestehen. Strafgerichtliche Verurteilungen beispielsweise würden solche Bedenken begründen. Hier jetzt noch einmal ein paar Punkte zur Bedarfsprüfung. Was ist zu berücksichtigen? Die örtlichen Verhältnisse. Wo soll das Ambulatorium gebaut werden? Wie ist das Ambulatorium verkehrsmäßig angebunden? Wie ist die Konkurrenz wie wird die Konkurrenz beeinträchtigt sozusagen durch das neue Ambulatorium? Welche Entwicklungstendenzen gibt es in der Medizin? Wie schaut die durchschnittliche Belastung der anderen Leistungsanbieter aus? Wiederum gilt, Sie können einen Vorabfeststellungsantrag stellen, damit erspart man sich in Wahrheit das Prozedere der großen Antragstellung und Sie müssen erst dann mit den ganzen anderen Auflagen zu kämpfen, wenn Sie wissen, Sie dürfen dort vom Bedarf her ein Ambulatorium errichten. Vom Prozedere, wie gesagt, Sie gehen zur Gesundes Österreich GmbH, die gibt Ihnen ein Gutachten, ein bisschen kann man es aber beeinflussen, den Ausgang dieses Gutachtens. Okay, dann danke, das wären meine vorbereiteten Folien. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, freue ich mich natürlich auf eine Diskussion.
Ich wollte gerade fragen, da ist ja zwischen Ambulatorium und Gruppenpraxis der Unterschied ist einmal, das eine ist im Gebilde der Kammer aufgehoben, die Gruppenpraxis, das andere im Gebilde der Wirtschaftskammer. Und bei einem Ambulatorium haben Sie ja extreme Auflagen, die also einer Krankenanstalt gleichkommen oder eigentlich wie eine Krankenanstalt, vor allem auch im weiteren Verlauf dann, wenn Sie das Ambulatorium haben. Da haben Sie Überprüfungen, die kann man mit denen einer Gruppenpraxis überhaupt nicht vergleichen.
Natürlich,
von hygienischer Seite, von Strahlenschutzseite, von Elektroseite und.
Ja, also
das ist ein Riesenunterschied.
Das ist richtig, ja. Die Aufsichtsbehörde bei den Ambulatorien ist natürlich die MA 40, die Ihnen Auflagen erteilt und die dann regelmäßig zu Kontrollen kommt. Das ist richtig. Das also haben Sie bei der Gruppenpraxis nicht.
Sie müssen zum Teil dann Fachkräfte anstellen für diese Vorgaben, zum Beispiel eine Hygienefachkraft, das muss in einer Gruppenpraxis nicht.
Strahlenschutzbeauftragte.
Oder eine Fachkraft für den Strahlenschutz, also das sind alles Dinge, die da dazukommen. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld, nicht? Und Zeit und Aufwand auch.
Das ist richtig.
Ich habe eine Frage. Ein Zusammenschluss von Wahlärzten verschiedener Fachrichtungen ist ja eigentlich nur als Apparategemeinschaft denkbar, weil das dass der Chirurg für den Gynäkologen den Kopf hinhält, im Sinne sozusagen der Haftung, das ist ja kaum denkbar, das ist ja dann eine Ambulatorium- oder Spitals-Situation.
Absolut. Ich meine, wenn diese Überlegungen einmal hinzukommen, ich meine, die Überlegungen muss man sich stellen, weil gerade dann, wenn Sie teure Geräte anschaffen, ich meine, ich gehe jetzt nur davon aus, dass man sowas überhaupt nur in einer Gesellschaftsform machen würde, die eine beschränkte Haftung hat, also eher mit der Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Aber die würde ja dann die Geräte anschaffen, in der Regel.
Stutzig gemacht, dass Sie gesagt haben, wenn mehrere Räume gleichzeitig bespielt werden, ist es ein Ambulatorium.
Dann ist das einer der Erwägungsgründe, die dafür sprechen, dass es ein Ambulatorium ist. Das ist noch nicht das ausschlaggebende Merkmal. Ja. Aber die gleichzeitige Behandlung mehrerer Patienten indiziert, dass es sich um ein Ambulatorium handeln kann. Ausschlaggebend, also die Legaldefinition ist, dann, wenn, oder das, was der VWGH sagt eigentlich, dann, wenn die Organisationsdichte und Struktur ein derartiges Ausmaß annimmt, dass sie nur wie ein Ambulatorium geführt werden kann, im Sinne einer, mit den Voraussetzungen, die ich habe, einer arbeitsteiligen Handelns zwischen einer Verwaltung und einem Ärzteapparat, einer Anstaltsordnung, die ich schaffen muss, dann spricht das für ein Ambulatorium. Und eines der Indizien, die dafür sprechen können, ist die Anzahl der Patienten, die ich gleichzeitig behandeln kann.
Hat es so einen Rechtsstreit jemals schon gegeben oder ist das alles nur fiktiv?
Natürlich.
Haben Sie absolut. Da Beispiele, dass Streit war, ist das jetzt ein Ambulatorium oder ist das jetzt ein...
Ja.
Gibt's das?
Das gibt es, weil es einen Unterschied in der Besteuerung macht. Wenn Sie als Arzt tätig sind, auch als Gruppenpraxis, haben Sie keinen Umsatzsteuerabzug als Ambulatorium, aber schon. Also gerade da spielt es eine enorme Rolle und deswegen gibt es gerade zu dieser Frage enorm viel Rechtsprechung, was. Aber es ist kasuistisch. Also, und in Wahrheit ist es dann eine so Entscheidung. Ja.
Mir sind keine Fälle bekannt. Ich habe das noch nie im Kollegenkreis gehört, dass sowas vor Gericht gekommen wäre. Und
vom Verwaltungsgerichtshof, also nicht auf den ordentlichen
Zivilgerichten. Im Rahmen einer Steuerprüfung oder in wessen Rahmen sind solche Dinge dann überhaupt aufgepoppt? Einer muss ja eine Anzeige machen oder irgendwo muss einer mal anfangen damit. Wer ist das und wie funktioniert das? Das verstehe ich nicht ganz. Beim Patienten ist das völlig wurscht. Ja?
Dem Patienten ist das völlig wurscht, aber der Steuerbehörde ist es nicht wurscht, ob sie ihre Umsatzsteuer kriegt oder nicht. Und ich kann Ihnen ganz konkrete, ich habe jetzt nicht die Entscheidungs, die Ziffern im Kopf, aber wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, ich schicke Ihnen die Entscheidungen. Das ist sehr interessant zu lesen. Es sind 5 oder 6 Entscheidungen, aus denen sich schön herausliest, was sind die Gesichtspunkte, die eher für ein Ambulatorium sprechen, was sind die Gesichtspunkte, die eher für eine Gruppenpraxis sprechen.
Das heißt, da musste dann eine Gruppenpraxis ein Ambulatorium werden oder vice versa? Was ist daraus gekommen?
Das war dann nur für die steuerliche Behandlung ausschlaggebend. Also,
ach so, das war dann eine Gruppenpraxis, das war steuerlich anders behandelt worden und ist jetzt aber geblieben und so irgendwie.
Ja, natürlich, die Rechtsform ändert sich ja auch nicht. Das ist nur die.
Also es war reine Steuersache.
Ganz genau.
Dass Ärzte keine Ärzte anstellen dürfen, weil das ist ja jetzt in Diskussion, nicht? Also.
Ja, nach der aktuellen Gesetzeslage ist es trotzdem so, wenn Sie in der Gruppenpraxis sind, dürfen Sie keine anderen Ärzte anstellen. Im Ambulatorium können Sie mit Ärzten zusammenarbeiten, freilich. Natürlich ist eine Krankenanstalt, da müssen Sie das ja so machen.
Aber das kann ja jetzt vielleicht gekippt werden mit dem neuen Gesetz, oder?
Ja oder nein? Also nach der geltenden Rechtslage ist es so, keine Anstellung in Gruppenpraxen. Kann sein, dass es jetzt anders wird.
Ja, okay. Ja, wir haben derzeit große Probleme mit Vertretungsärzten. Nicht? Also da gibt es ja derzeit eben große Probleme mit Vertretungsärzten, die natürlich hier steuerlich unter Anführungszeichen günstig entlohnt werden. Da ist keine Lohnsteuer fällig und auch keine Gebietskrankenkassebeiträge. Und das kann oft dann schon sehr unangenehm werden, wenn sowas überprüft wird und in Frage gestellt das wird. Und dann für 3 Jahre lang Lohnsteuer und andere Abgaben und auch Gebietskrankenkasse.
Ja, ist absolut müssen, richtig, weil ja? eben im Gesetz steht, Sie dürfen keine anderen Ärzte anstellen. Was Sie aber dürfen, ist Ärzte auf Vertretungsbasis beschäftigen. Und das ist dann halt auch keine Anstellung. Ja. Aber ist schon richtig, ja klar.
Was raten Sie an Kunden, die eine Gruppenpraxis machen, welche Gesellschaftsform Sie anstreben sollten von den 3 genannten?
Ja, GmbH.
Und auch keine Vermischung. Manche haben da so OG mit GmbH und so.
GmbH und KG. Naja, was man schon noch machen kann, das ist das eine, was ich vorher ansprechen wollte. Die Frage, Sie investieren groß und haben Geräte, die teuer sind und die Sie nicht verlieren möchten. Weil, wie ich es Ihnen schon gezeigt habe, auch wenn Sie dann das Haftungsschild GmbH haben und einer macht dann Blödsinn, die GmbH haftet. Wenn da jetzt Wertgegenstände enthalten sind, na, dann sind die weg. Also was macht man in der Praxis? Man nimmt sich eine Gesellschaft, die, in der die ganzen Werte zusammengefasst werden, eine Betriebsgesellschaft, in der sind die Betriebsmittel drinnen und dann gibt es eine Gesellschaft, das Ambulatorium, die tatsächlich nur die Verträge abschließen, in der jetzt vielleicht die Mietverträge noch drinnen sind, aber sonst keine Werte. Das heißt, wenn wirklich einmal was passiert, dann geht es gegen das Ambulatorium und die Werte sind noch in einer anderen Gesellschaft. Und da gibt es dann Mietverhältnisse zwischen den Gesellschaften, um da einen Ausgleich zu schaffen. Ja, also das wäre jetzt so der praktische Rat, wie mache ich es, damit ich meine Werte schütze. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.